SWR 2 aktuell.
Mit Laura Koppenhöfer und diesen Themen am Samstagmittag. Noch während die USA über den chinesischen Spionageballon diskutieren, ist ein weiterer über Lateinamerika aufgetaucht. Wir fassen die neuesten Entwicklungen zusammen. Die Ukraine will so schnell wie möglich in die EU. Warum das nicht geht, wir kommentieren. Und im Mannheimer Jungbusch laufen nach dem Großbrand schon die Abrissarbeiten. Unser Reporter ist vor Ort. Aber los geht's in Washington. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind ja bekanntlich niemals einfach. Und sie sind aktuell an einem neuen Tiefpunkt angekommen. Eigentlich wollte US-Außenminister Blinken in diesen Tagen nach Peking reisen, hat die Reise aber abgesagt, weil im Luftraum der USA ein chinesischer Ballon aufgetaucht ist. Ein versehentlich abgedrifteter Forschungsballon, sagt China. Ein illegaler Spionageballon, sagen die USA. Und eine unverantwortliche Aktion noch dazu, sagt der vor den Kopf gestoßene Außenminister im Bericht von USA-Korrespondent Arne Bartram.
Dass sich dieser Spionageballon im US-Luftraum befindet, ist ein Verstoß gegen unsere Souveränität und internationales Recht. Es ist unverantwortlich, dass die chinesische Regierung so etwas kurz vor meinem Besuch zugelassen und damit unsere geplanten Gespräche beschädigt hat.
Chinas Regierung weist die Spionagevorwürfe zurück. Sie sagt, es sei ein Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen ist. Die US-Regierung des demokratischen Präsidenten Biden glaubt ihr diese Version nicht. Und auch die Republikaner sagen, dass es ganz klar um einen Fall von Spionage geht. Mike Lawler, Abgeordneter im Repräsentantenhaus.
Wir haben China mit der Hand in der Keksdose erwischt. Wir brauchen jetzt mehr Infos von der Biden-Regierung. Wir sind in einer angespannten Lage mit China. Wir müssen sie als Gegner ernst nehmen.
Für viele Republikaner ist der Ballonvorfall ein Beweis dafür, dass Präsident Biden nicht streng genug mit China umgeht. Beim G20-Gipfel im November hatte er sich mit Chinas Staatschef Xi zu Gesprächen getroffen. Beide hatten damals erste Signale gesendet, dass sich das Verhältnis der beiden Länder wieder entspannen könnte. Ein Fehler, meint zum Beispiel der republikanische Senator Rick Scott. Er hat getwittert:
Xi spioniert Amerika offensichtlich aus, weil er Joe Biden weder fürchtet noch respektiert. Das kommunistische China ist unser Feind. Biden muss aufwachen und anfangen, sich so zu verhalten.
Auch die Entscheidung, den Ballon nicht direkt abzuschießen, sorgt für Kritik. Die US-Regierung hat das bisher abgelehnt, aus Angst vor umherfliegenden Trümmerteilen. Ex-Außenminister Mike Pompeo hat dem Sender Fox News gesagt, wären er und Ex-Präsident Donald Trump noch im Amt, wäre der Ballon längst abgeschossen.
Was wir hier sehen, ist wahre Schwäche. Egal, ob sie Informationen sammeln oder nicht. Xi Jinping testet Präsident Biden und Amerika und wir verlieren. Er wird es als grünes Licht für neue Aggressionen sehen.
US-Außenminister Blinken hatte sich vorher gegen die Vorwürfe, die Regierung würde nicht schnell genug handeln, verteidigt.
Sobald wir den Ballon entdeckt hatten, hat die US-Regierung sofort gehandelt, um das Sammeln von sensiblen Informationen zu verhindern. Wir haben direkt mit der chinesischen Regierung über den Vorfall gesprochen.
Trotzdem wächst der Druck, denn der Ballon ist weiter am Himmel über den USA unterwegs. Auch der Demokrat und Ex-CIA-Chef Leon Panetta fordert bei CNN eine klare Entscheidung.
Er hat unseren Luftraum verletzt. Er hat unsere Souveränität verletzt. Ich denke, es ist sehr wichtig für die USA, die Kontrolle zu erlangen, ihn abzufangen oder abzuschießen.
Und die Geschichte geht weiter, denn währenddessen ist nach Darstellung des US-Verteidigungsministeriums ein zweiter möglicher Spionageballon über Lateinamerika aufgetaucht. Zu diesem Ballon kam aus Peking noch keine Reaktion. Die Ukraine braucht nach bald einem Jahr Krieg dringend eine positive Perspektive und die zeigt vor allem in Richtung EU-Beitritt. In so gut wie jeder Rede bekräftigt der ukrainische Präsident Selenskyj diesen Wunsch und der gestrige Besuch von EU-Spitzenvertretern in Kiew hat die Hoffnung auf einen baldigen Beitritt nochmal verstärkt. Aber vergebens, betont man dagegen in Brüssel. Auch wenn die Ukraine im vergangenen Jahr im Rekordtempo zur Beitrittskandidatin gemacht wurde, diese Entscheidung müsse man vor allem geopolitisch sehen. Das hat die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Barley in der ARD nochmals klargestellt. Zur EU-Aufnahme sei der Weg noch wirklich weit.
Wir haben drei Körbe, nennen wir das. Das sind die politischen Kriterien, also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Das sind die wirtschaftlichen. Und dann gibt es noch die, wir nennen das Acquis, ein französisches Wort, also die Übereinstimmung der Rechtsordnungen weitgehend. Alle drei Felder sind noch lange nicht erfüllt. Und wir werden die Ukraine unterstützen mit allem, was wir können und haben, vor allen Dingen auch finanziell und wirtschaftlich. Aber das mit dem EU-Beitritt, das wird noch ein Weilchen dauern.
Worte der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die man in Kiew nicht gerne hören dürfte. Dort ist die Ungeduld mittlerweile so groß, dass die Enttäuschung vorprogrammiert ist, meint EU-Korrespondentin Helga Schmidt in ihrem Kommentar.
Die Ukraine hat verdient, dass sie Mitglied der Europäischen Union wird. Das hat Präsident Zelensky gesagt, klar und deutlich. Und seinen Regierungschef hat er noch einen Schritt weiter gepusht. In gut zwei Jahren, schon 2025, sei sein Land reif für den Beitritt. Das versichert der Regierungschef ganz einfach, weil man dann fertig sei mit allen Vorbereitungen. Menschlich kann man das alles verstehen. Die beiden Männer sehen sich nicht nur Tag und Nacht Putins Angriffen ausgesetzt. Sie sehen natürlich auch ihre Bevölkerung und die sehnt sich nach guten Nachrichten im furchtbar schweren Kriegsalltag. Die EU ist da zu einem Sehnsuchtsort geworden. Europa ist das Licht am Ende eines viel zu langen Tunnels. So hoch sind die Erwartungen inzwischen gehängt, dass sie eigentlich nur noch enttäuscht werden können. Keine Rede von Zelensky kommt noch aus ohne Forderung nach schneller Aufnahme in die EU. Und fast täglich hören seine Landsleute das, gerade auch wieder, als die EU-Spitzen aus Brüssel zum Gipfel in Kiew waren. Das bleibt hängen und weckt den Eindruck, als sei die Aufnahme in den Club nur noch reine Formsache. Wenn jetzt aber Brüssel mit Paragraphen kommt und auf die üblichen Regeln pocht, dann wird das absehbar zu einigen Problemen führen. Es ist nämlich nicht so, dass es einen Anspruch gibt auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union, auch nicht für ein Land, das Opfer eines Angriffskrieges geworden ist. Das mag jetzt vielleicht herzlos klingen, aber hier geht es um die Säulen, auf denen die EU ruht. Das gemeinsame Verständnis vom Recht. Und das sieht für jedes Neuland ein aufwendiges Verfahren vor. Der Zeitdruck, den Zelensky jetzt macht, passt nicht dazu. Er weckt nämlich den Verdacht, dass es für die Ukraine aus seiner Sicht einen Extrabeitritt geben muss und dass sein Land auf der Überholspur in die Union kommt. Dabei ist die Ukraine gerade mal Beitrittskandidat. Und damit steht sie auf der allerersten Stufe einer langen Treppe zum Eintritt. Ob es dann weitergeht mit Stufe 2, was bedeutet, würde, dass die richtigen Beitrittsverhandlungen beginnen können. Das entscheiden allein die 27 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer nicht einfach so, sondern nach den Regeln des Rechts, indem sie sich genau die Schwachpunkte der Ukraine angucken. Als da wären mächtige Oligarchen, die sich die Taschen voll machen, Korruption bis in hohe Regierungskreise hinein und Zweifel an der Unabhängigkeit von Gerichten, die genau das eigentlich verfolgen müssen. Ist das fair gegenüber einer Nation, die gerade auf dem Schlachtfeld ums Überleben kämpft? Natürlich nicht. Das darf aber nicht dazu führen, dass man ein Auge zudrückt und die Eintrittsregeln aufweicht. Viel besser wäre es, wenn der gesamte Beitrittsprozess so lange ruht, bis der Krieg zu Ende ist. Die Ukraine in der Zwischenzeit ein Maximum an finanzieller Hilfe von der EU bekommt, damit sie eine Chance hat, sich wirklich fit zu machen für die Beitrittsverhandlungen.
So der Kommentar von Helga Schmidt. Vorerst also kein EU-Beitritt der Ukraine, dafür ein Preisdeckel für russische Ölprodukte und den schon ab morgen. Darauf haben sich die EU-Länder geeinigt und auch die G7 und Australien wollen solche Obergrenzen einführen. Frank Eichmann berichtet, wie das in Moskau ankommt.
Energieminister Nikolai Schulginow gab sich vor Inkrafttreten des Preisdeckels betont gelassen. Es gäbe keinen Grund zu der Annahme, dass wegen des Embargos die Erdölproduktion oder Verarbeitung drastisch reduziert werde. Ab Sonntag gilt die Obergrenze von $100 pro Barrel für Diesel und ähnliche höherwertige Ölprodukte sowie $45 pro Barrel für Heizöl. Der Preisdeckel gilt mit wenigen Ausnahmen. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, sagte zu den erwarteten Auswirkungen: Negativ. Das wird zu einem weiteren Ungleichgewicht auf den internationalen Energiemärkten führen. Wir werden natürlich Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen vor den Risiken abzusichern, die in diesem Zusammenhang entstehen. Der Preisdeckel für Ölprodukte folgt einem bereits im Dezember verhängten Höchstpreis für russisches Rohöl. Ziel ist es, Russland Russland daran zu hindern, vom Angriffskrieg gegen die Ukraine zu profitieren. Außerdem soll die Stabilität der Energiemärkte gefördert werden. Als Reaktion hat Russland die Lieferung von Öl und Ölprodukten untersagt, wenn der Vertrag direkt oder indirekt eine Preisobergrenze vorsieht.
Betont gleichgültig dürfte Russland auch darauf reagieren, dass die USA die ersten 5,5 Millionen Dollar aus dem beschlagnahmten Vermögen eines russischen Oligarchen an die Ukraine überwiesen haben. Wir kommen nach Mannheim, denn seit heute Morgen ist klar, dass das abgebrannte Klinkergebäude im Jungbusch dort nicht zu retten ist. Noch bevor der gestern ausgebrochene Brand vollständig gelöscht war, rückte schon der Abrissbagger an. Die Menschen aus den evakuierten umstehenden Häusern konnten mittlerweile zurück nach Hause. Aus Mannheim berichtet Wolfgang Kessel.
Von dem ehemaligen Industriegebäude, Teil der sogenannten Kaufmannmühle im Mannheimer Jungbusch, stehen nach dem Großbrand nur noch die Außenfassaden. Alles andere, so die Feuerwehr, sei ein Opfer der Flammen geworden. Thomas Näther, Leiter der Mannheimer Feuerwehr.
Wir haben gemeinsam mit einem Abrissunternehmen die Planung besprochen, dass halt das Risiko des Einsturzes und damit der möglichen Beschädigung außenrum anderer Gebäude minimiert wird.
Mannheims erster Bürgermeister Christian Specht war gestern ebenfalls am Brandort und konnte dann erst mal aufatmen, weil niemand verletzt wurde.
Mitten im Jungbusch mit der Hafenstraße, nebendran bewohnte Gebäude. Wir haben eine kulturelle Nutzung im Hinterhof. Gott sei Dank, niemand war in diesem Gebäude. Insofern Glück im Unglück an der Stelle, aber natürlich auch durch die Rauchentwicklung ziemliche Beeinträchtigung hier im Stadtteil. Insofern ein größeres Schadensereignis.
Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Ein Handwerker hatte den Brand gestern am frühen Nachmittag gemeldet. Der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kolmar.
Wir ermitteln in alle Richtungen. Das kann technischer Defekt sein, das können Maßnahmen sein von Handwerkerfirmen und es können andere Dinge sein. Wir ermitteln in alle Richtungen, sind komplett offen.
Das mehrstöckige Gebäude sei bereits vor dem Brand einsturzgefährdet gewesen, so die Polizei. Ein Investor hatte dort offenbar geplant, es für eine Wohnnutzung zu sanieren. Das Gebäude war Medienberichten zufolge versichert. Die Wohnhäuser rund um das Brandgebäude wurden gestern evakuiert. Die Bewohner konnten in einer nahegelegenen Sporthalle unterkommen, wo Platz für 150 Personen war. Andere Anwohner wurden aufgefordert, wegen der Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten. Diese Aufforderung sei bis auf Weiteres auch heute noch gültig, so ein Feuerwehrsprecher.
Und das war's für den Moment von SWR 2 aktuell. Mein Name Laura Koppenhöfer.